Ja, ihr habt schon gehört, kein allzu leichtes Thema heute. Ich möchte so als Einstieg die paar Verse nennen, die irgendwie jeder aus den Klageliedern kennt, auch wenn wahrscheinlich nicht jeder weiß, dass sie aus den Klageliedern kommen. Die Güte des Herrn hat kein Ende und sein Erbarmen hört niemals auf. Sie ist neu jeden Morgen. Neu jeden Morgen. Die Güte des Herrn hat kein Ende. Wie häufig haben wir diese Sätze schon gesungen? Aber sie stehen in einem Text, den man dem so gar nicht zutraut, solche Sätze. Denn das Buch Klagelieder ist eine Sammlung von 5 Liedern, die, wie der Name schon sagt, klagen. Es geht um die Situation, dass im Jahre 587 vor Christus Nebukadnezar die Stadt Jerusalem eingenommen hatte. Jerusalem war vernichtet worden und schlimmer noch, der Tempel war zerstört worden. Die Menschen, die die jahrelangen Belagerungen, den Hunger und den Morden überlebt hatten, waren zutiefst traumatisiert. Und doch stehen diese Sätze wörtlich mitten in all dem Leid da. Also wenn ihr das Buch in der Mitte aufschlagt, kommt ihr genau an diesen Sätzen raus. Die Güte des Herrn? Hatte man nicht ansehen müssen, was sich Menschen gegenseitig antun können? Wo war denn sein Erbarmen, als die Horden aus Babel durch die Straßen zogen und alle mit dem Schwert niedermachten? Ich weiß, das Thema ist jetzt nicht sonderlich beliebt, aber diese Texte sind wichtig, so gern wir sie auch überlesen oder vermeiden. Fast ein Drittel aller Psalmen sind Klagepsalmen. Hiob ist eine einzige große Anklage Gottes. Die Klagelieder sind auch nicht besser. Immer wieder stehen Menschen vor Gott und stellen diese eine unbeantwortbare Frage. Warum? Ehrlich gesagt, ich persönlich war noch nie an diesem Punkt. Woher nehme ich also diese Vermessenheit, euch jetzt zu sagen, wie man richtig klagen soll, kann, darf? Mir geht dieser Text schon seit einiger Zeit nach. Ich habe mich für das Examen mit dem Thema Exil beschäftigen müssen und bin dann auch auf diesen Text gestoßen. Ich war fasziniert. So darf man klagen? Gott einfach mal alles hinschmeißen? Für mich und andere unter euch, die nur so über kleine Unebenheiten im Leben gestolpert sind, soll dieser Text Vorbereitung sein. Vorbereitung auf schwere Zeiten, die viele von euch wahrscheinlich durchgemacht haben oder durchmachen. Für die sei dieses Lied hoffentlich Hilfe und Stütze. Ich möchte also Klagelied 3 lesen. Der Text hat mal ein Kommentator als das Lied des Jedermann genannt. Das ist jetzt nicht eine spezielle Person, die wir rausgreifen müssen und sagen, sie hat das und das durchgemacht, sondern er ist das Exemplar. So leidet man. Ich weiß, der Text ist relativ lang. Das liegt daran, dass es nach dem hebräischen Alphabet aufgebaut sind und für jeden Buchstaben 3 Verse. Da kommt man auf ein bisschen was. Ich habe den jetzt in 4 Abschnitte unterteilt, durch die ich euch so nach und nach führen möchte. Ich hoffe, ihr verzeiht mir die Länge. Ich bin jedermann, der Elend sah, ausgeführt durch die Rute seines Grimmes. Mich trieb er und führte mich, aber in Finsternis und nicht im Licht. Ja, er wandte wiederholt gegen mich seine Hand, den ganzen Tag lang. Mein Fleisch und meine Haut zerschund er und zerbrach meine Knochen. Er umbaute und umzingelte mich mit Gift und Fluch. An finsteren Orten ließ er mich lagern wie die Toten der Vorzeit. Er ummauerte mich, ich kann nicht mehr hinaus, die Eisenketten machte er mir schwer. Und wenn ich schreie und um Hilfe rufe, hindert er sogar noch mein Gebet. Er ummauerte meinen Weg mit Quadersteinen, um meine Pfade verdrehte er auch noch. Wie ein lauernder Bär ist er für mich geworden oder wie ein Löwe im Hinterhalt. Meine Wege übersäte er mit Dornen, er zerriss mich und ließ mich zerstört zurück. Er spannte seinen Bogen und richtete ihn auf mich, sodass ich ihm als Zielscheibe seiner Pfeile diente. In meine Nieren ließ er die Geschosse aus seinem Köcher fahren. Ich wurde zum Gespött meines ganzen Volkes, ja zu ihrem Spottlieb auf alle Zeiten wurde ich. Mit bitteren Speisen sättigte er mich und gab mir Wermut zur Stärkung. Er ließ meine Zähne auf Kies beißen und drückte mich in den Staub nieder. Aus dem Frieden hinaus verstieß er mich. Ich habe das Guten vergessen. Da sprach ich, meine Lebenskraft ist zugrunde gegangen und ebenso mein Warten auf den Herrn. Gedenke doch meines Elends und meiner Unrast, des Wermut und des Giftes. Ich denke unentwegt daran und deprimiere mich selbst. Wie so häufig wissen wir nicht, wer diese Worte geschrieben hat. Und wie gesagt, es ist egal. Es ist ein Text, der anleiten soll. Er ist geschrieben worden auf Reaktion darauf, dass das Undenkbare geschehen ist. Zion war gefallen. Wie konnte Gott sein Volk nur so im Stich lassen? Grausamkeiten hatten sich bei der jahrelangen Belagerung und der Plünderung der Stadt zugetragen. Da wollen wir lieber gar nicht drüber nachdenken, was damals alles vorgefallen ist. Da hebt nun dieser Jedermann seine Stimme an und beginnt zu klagen. Er hat die Schrecken des Krieges und die Not durchgemacht. Er hat erlebt, wie die letzten Zusammenhalte zerbrachen und bitterer Spott sich ausbreitete. In tiefer Verzweiflung steht er nun vor Gott und klagt an. Aber nicht in einem Ton, den wir jetzt gerne hätten, so Gott war jetzt irgendwie ein bisschen suboptimal, hätte man besser machen können. Nein, in bitterer Wut wirft er einfach alles hin, was schlimm läuft. Der gute Hirte hatte ihn in Finsternis geführt, nicht im Licht, wie er doch versprochen hatte. Statt die sichere Burg zu sein, auf die sich der Beter verlassen kann, ist er eine Mauer, die den Weg versperrt. Ja, schlimmer noch, Gott selbst hat ihn angegriffen, ihn mit seinen Pfeilen in die Nieren geschossen. Ein Nierenschuss ist keine faire Kampfwunde. Um in die Nieren zu schießen, muss man hinter dem Gegner stehen. Der Beter beklagt sich hier also, dass ihm Gott selbst in den Rücken fällt. Diese Anklage scheint sehr hart formuliert zu sein. Wenn man sich aber mal in der Bibel umschaut, merkt man, ist gerade mal so oberes Mittelmaß. Hiob geht um einiges weiter. An einer Stelle wirft er Gott selbst vor, Sünder zu sein. So schmerzhaft es unseren frommen Ohren auch klingen mag, die Klage darf und muss sich Raum verschaffen. Wir dürfen vor Gott kommen und unseren ganzen Frust bei ihm abladen. Und nicht nur das, so oft Leute zu ihm kommen und ihn direkt auch anklagen, er weist sie nicht ab. Im Gegenteil, der blasphemische Hiob, der Gott sogar beschimpft, wird am Schluss des Buches hervorgehoben. Der Herr wendet sich an Hiobs Freunde und sagt, ihr habt nicht statthaft zu mir gesprochen, wie mein Knecht Hiob. Gott kann mit unserer Anklage umgehen. Womit er Probleme hat, ist, wenn wir den Kontakt abbrechen. Wir dürfen vor Gott alles bringen, all die Freuden des Lebens, all die positiven Ereignisse, aber eben auch und gerade besonders unsere bitteren Enttäuschungen. Geh also ins Gebet und klage dich bei Gott aus. Wirf ihm all das vor, was dir ins Herz schneidet. Nur bleib da nicht stehen. Okay, ich krieg's nicht weiter. Lass. Da führte ich mir wieder vor Augen, und ich warte ja immer noch darauf. Die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gänzlich aufgerieben sind. Denn seine Barmherzigkeit hört nicht auf. Jeden Morgen neu sind seine Treuerweise, und sie sind ja viele. Mein Anteil ist der Herr, sprach ich selbst. Darum warte ich auf ihn. Es ist der Herr gut für diejenigen, die auf ihn hoffen, zu dem, der nach ihm fragt. Es ist gut, dass man schweigend auf die Rettung durch den Herrn wartet. Es ist gut für jedermann, dass man das Joch in der Jugend trage. Man sitze einsam und schweige, denn er hat es einem auferlegt. Man lege seinen Mund in den Staub, vielleicht gibt es ja noch Hoffnung. Man wende seine Wange dem Schläger zu und werde an der Schmach satt. Denn der Herr verstößt nicht auf ewig. Ja, wenn er betrübt hat, dann erbarmt er sich auch wieder in seiner überfließenden Gnade. Denn nicht von Herzen tut er Gewalt an oder betrübt er die Menschen, indem er unter seine Füße alle Gefangenen der Erde zertrete, indem er das Recht von irgendjemandem beuge vor dem Angesicht des Höchsten oder indem er einen Menschen in seinem Rechtsstreit benachteilige. Der Herr schaut sowas nicht an. Wer könnte sagen, dass etwas werden soll, wenn der Herr es nicht befohlen hat? Kommt aus dem Munde des Höchsten denn nicht sowohl das Böse wie das Gute? Da sind sie ja, unsere geliebten Verse, die Güte des Herrn. Aber der Text klingt irgendwie anders, als wir ihn aus dem Lied kennen, oder? Die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gänzlich aufgerieben sind. Mitten in der Klage hält dieser Jedermann inne und ruft sich ins Gedächtnis, was er verloren glaubte. Gottes Güte hört nicht auf. In dieser speziellen Situation von 587 hieß das Volk Israel blieb bestehen. Der Staat mag aufgehört haben und die führenden Leute ins Exil verschleppt worden, aber Israel, das Volk, bleibt. Es ist nicht die einzige harte Zeit, die das Volk durchmachen musste. Es ist nicht einmal das einzige Mal, dass Israel die staatliche Existenz verliert und den Tempel. Das wiederholt sich 70 nach Christus wieder. Diesmal sind es die Römer, aber die Geschichte ist die gleiche. Und trotzdem sollen wir an Gottes Güte festhalten? Der Beter konfrontiert uns hier mit Sätzen, die wir nur zu gerne aus unserer Bibel streichen würden. Ich würde mich ohne sie zumindest wohler fühlen. Kommt aus dem Munde des Höchsten denn nicht sowohl das Böse wie das Gute? Das ist starker Tobak. Der gute und liebende Vater im Himmel soll verantwortlich für das Übel in der Welt sein? Wenn wir jedoch weiterlesen, merken wir, was der Beter meint. So unverständlich diese Sätze auch sein mögen zuerst, sie geben doch den Anhalt zum Trost. Denn der Text fährt fort. Was beklagt sich denn der Mensch, wenn er noch lebt? Oder gar einer über die Strafen seiner Sünden? Wir wollen unsere Wege überprüfen und sie erforschen und zum Herrn umkehren. Unser Leben wollen wir dem Gott des Himmels auf unseren Händen hintragen. Ja, wir haben gesündigt und haben rebelliert. Du hast es uns nicht vergeben. Mehr noch, du verhülltest uns mit Zorn und jagtest uns nach. Du hast ohne zu schonen getötet. Mit Wolkendecken hast du dich verhüllt, sodass kein Gebet zu dir durchdringen kann. Zu Kehricht und Abfall sind wir geworden unter den Völkern. Alle unsere Feinde rissen ihr Maul gegen uns auf. Wir waren Schrecken und Grube, Verwüstung und Zerbrechen ausgeliefert. Mit Wasserbächen fließen meine Augen über, weil die Tochter meines Volkes zerbrochen ist. Meine Augen zerfließen und können nicht aufhören, solange bis das der Herr vom Himmel herabblickt und es anschaut. Meine Augen tun mir das an, wegen all der Töchter meiner Stadt. Wie Raubvögel jagen mich meine Feinde, ohne Grund. Sie haben mein Leben gleichsam mit einer Zisterne gefangen und mich mit Steinen niedergeworfen. Das Wasser stieg über meinen Kopf hinweg. Da dachte ich, es ist aus. Diese Verse sollen trösten? Ja, denn der Beter sieht hier den Ausweg. Die Stadt Jerusalem und der Tempel gingen nicht aufgrund einer spontanen Regung Gottes zugrunde. Es war nicht die Willkür eines mächtigen Despoten, die den Untergang brachte. Das Unheil brach herein, weil die Sünde zu groß wurde. Der Beter hatte erkannt, dass die Katastrophe die Strafe für den Abfall des Volkes von Gott war. Wer die Prophetenbücher anschaut, findet sehr schnell heraus, wie dieser Jedermann auf diese Idee kam. Unentwegt warnen die Boten Gottes davor, dass Sündenschuld Konsequenzen nach sich zieht. Schaut euch einfach mal Hesekiel an als Beispiel. Über Jahre hinweg ist sein einziger Auftrag an das Volk im Exil zu sagen, ihr habt gesündigt. Und zwar so sehr, dass dieser gerechte Gott im Himmel gar nicht mehr anders konnte, als hart durchzugreifen. Als der Beter hier versteht, warum das Unglück hereingebrochen ist, ergreift er Maßnahmen. Und zwar die einzig wirklich wirkungsvolle. Er ruft zur Buße auf. Gottes Zorn ist hereingebrochen, weil wir gesündigt haben, ruft er seinem Volk zu. Also lasst uns zu ihm umkehren, damit er, der nur widerwillig zürnt, die Strafe beendet. Ich weiß nicht, wie viele von euch in einer tiefen Lebenskrise stecken. Oder wer schon mal auf so dem Boden unter den Füßen wirklich verloren hat, wie unser Jedermann hier. Ich wünsche es keinem, aber die Chancen, dass hier sich einige angesprochen fühlen, sind wohl sehr hoch. An dieser Stelle muss ich darauf hinweisen. Ich sage nicht, dass ihr alle gelitten habt, weil ihr gesündigt habt. Die Frage nach dem Warum kannst nur du persönlich beantworten, indem du ins Gebet gehst. Hiobs Freunde haben genau an diesem Punkt geirrt, wie ich finde. Den Sinn hinter dem Leiden muss der Leidende selber finden. Alles andere wäre pure Anmaßung. Den Spezialfall, dass ich von Gott direkt die Auftrag kriege, jemanden darauf hinzuweisen, mal ausgenommen. In der Bibel finden wir verschiedene Begründungen, warum Menschen leiden. Das kann persönliche Schuld sein, wie bei Sodom und Gomorra. In der Sünde abgrundtief verstrickt, werden diese Städte von Gott zur Strafe vernichtet. Andere leiden, weil andere gesündigt haben. Kanaan wurde verflucht von Noach, weil sein Vater gesündigt hatte. Ein andermal trifft einen Schuldlosen das Unheil, wie Hiob. Im Neuen Testament wird Jesus mal auf einen Gelähmten hin angesprochen, ob der Kranke oder seine Eltern denn gesündigt hätten, denn warum sollte sonst die Krankheit da sein? Jesus verneint beides. Diese Krankheit hatte absolut nichts mit Sündenstrafe zu tun. Ich möchte euch deshalb nur ermutigen, bringt euren Kummer, eure Klage zu Gott und legt sie ihm hin. Schmeißt sie ihm hin, aber seid dabei offen. Wenn ihr als Antwort von Gott erhaltet, dass diese oder jene Sünde in eurem Leben Raum ergriffen hat, dass ihr euch von Gott abgewandt habt, dann übergeht das nicht einfach. Seid dann mutig, Buße zu tun. Wir vergessen sehr gerne, dass Gott nicht der liebe Großvater im Himmel ist. Der Herr, zu dem wir beten, ist Elkanah, der eifersüchtige Gott, und El Shaddai, der Allmächtige. Er ist der Schrecken Isaaks, der dreimal Heilige, der im Sturmwind erscheint, um zu Hiob zu sprechen. Gott liebt uns. Er liebt uns so viel mehr, als wir überhaupt begreifen können. Und das Kreuz hier hinter mir ist der Ausdruck dafür. Der allmächtige, heilige, gerechte Gott kam auf diese Welt, um für unsere Sünden zu sterben. Aber Gott ist eben nicht nur Liebe, er ist auch Gerechtigkeit. Er ist Heiligkeit. Die Sünde in unserem Leben kann er nicht tolerieren. Das hat nichts mit Engstirnigkeit zu tun. Die Sünde ist die pure Negation all dessen, was Gott ist. Die Finsternis kann nicht im Lichtschein stehen. Und so kann Gott die Sünde nicht an sich heranlassen. Der gnädige und barmherzige Gott, der gütig und langmütig ist, hat über Jahrhunderte hinweg sein Volk zugerufen, ihr rennt auf den Abgrund zu, kehrt doch um. Aber irgendwann war das Maß der Sünden voll. So vernichtend sein Zorn auch sein mag, er zürnt nicht auf immer und erbarmt sich auch wieder. Denn wir lesen weiter. Ich rief deinen Namen, Herr, tief unten aus der Grube rief ich. Du hast meine Stimme gehört. Verschließe nun nicht dein Ohr von meinem Schrei nach Erleichterung, vor meinem Hilfeschrei. An dem Tag, da ich rief, warst du mir nahe. Du sagtest zu mir, fürchte dich nicht. Du, Herr, führst meine Rechtsstreite. Du hast mein Leben erlöst. Du, Herr, hast meine Bedrückung gesehen. Urteile du nun in meiner Sache. Du hast ihre Rachelust gesehen, all ihre bösen Pläne für mich. Du hast ihre Schmähungen gehört, Herr, all ihre bösen Pläne gegen mich. Die Worte meiner Widersache und ihr Geknurre sind gegen mich gerichtet den ganzen Tag. Ihr Hinsetzen und Aufstehen schaue doch an. Ich bin ihr Spottlied geworden. Vergilt ihnen, Herr, nach dem Werk ihrer Hände. Verstocke ihr Herz und richte deinen Fluch gegen sie. Jage ihnen mit Zorn nach und vertilge sie unterhalb des Himmels des Herrn. Wieder schellt es schrill in unseren Ohren. Rache am Feind? Darf man das? Jesus hat auch in der Bergpredigt gesagt, wir sollen für unsere Feinde beten und sie eben nicht hassen. Das stimmt uneingeschränkt. Aber was wir gerne übersehen wollen, Rache ist durchaus legitim. Aber eben nur die gerechte Rache des Richters im Himmel, nicht was wir machen könnten. Im Römerbrief schreibt Paulus, rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt den Zorn Gottes Raum, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Nicht Vergeltung an sich ist verkehrt, sondern die Rache, die wir üben würden. Und dieser Ruf nach Recht ist Teil der Klage. Das ist durchaus berechtigt. Unsere Aufgabe ist es, für den Feind zu beten und ihm in Liebe zu begegnen. Aber in der Klage fallen Worte nun mal harsch aus. Das Wichtige an diesem Abschnitt ist aber nicht dieser Vergeltungsgedanke, den wir als Christen nicht so stehen lassen sollten. Das Wichtige ist Gottes Hinwendung zum Beter. In tiefer Wut und Verzweiflung hat dieser Jedermann Gott einfach mal alles vor den Latz geknallt. Die Klage musste raus und darf sich in der Heftigkeit auch mal im Ton vergreifen. Aber sie muss vor Gott gebracht werden. Und in dieser Situation erlebt der Beter wieder die Hinwendung Gottes. Gott spricht ihm zu, fürchte dich nicht. Ich weiß, ich habe euch mit diesem Text einiges zugemutet. Und ich habe nur bruchstückhaft angerissen, was mich an diesem Text so beschäftigt. Klagelieder ist ein schwerer Brocken, der langsam verdaut werden muss. Was ich euch als Ermutigung mitgeben möchte, ist einfach dies. Wenn ihr in Schmerz und Unheil zu versinken droht, schreit zu Gott. Seid nicht zurückhaltend, sondern werft ihm all das vor, was schiefläuft. Er kann mit eurer Klage und auch mit eurer Anklage umgehen. Im Zweifel müsst ihr nicht mal auf den Ton achten. Brüllt ihn an, wenn ihr zu versinken droht. Aber redet mit ihm. Der Herr liebt euch und wird euch helfen, wie auch immer das sein mag. Ob er euch die Kraft gibt, durchzustehen, ob er euch die kleinen Momente gibt, die wieder zeigen, warum er das überhaupt macht, ob er euch auf eine Sünde hinweist, damit ihr umkehrt, oder ob er euch plötzlich auf weiten Raum stellt und diese Last weg ist, kann ich euch nicht sagen. Aber zieht euch nicht zurück. Denn alleine werdet ihr nicht vorankommen. Alleine versinkt ihr nur immer weiter. Schreit zum Herrn um Hilfe. Und wenn ihr meint, gegen eine Wand zu reden, schreit umso lauter. Er hört euch und er möchte euch helfen. Amen.